ist Ihr täglicher Begleiter und Ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist Ihre Schmerzenssache.
Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass ihr uns mit unseren Schmerzen nicht alleine lasst. Hier sind wieder Lisa und Jürgen.
Hi.
Hi. Und gehen wir doch direkt rein. Lisa, wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, ich würde sagen 8.
Hat da vielleicht das Nürnberger Badentreffen irgendwas damit zu tun?
Nee, eigentlich nicht. Es geht mir jetzt so, seitdem ich zum Balta nehme.
Echt?
Also das ist ja auch direkt unser Thema. Ich nehme jetzt seit 27 Tagen zum Balta und ich bin sehr, sehr müde. Also es ist jetzt 12.10 Uhr und ich bin um 11 von meinem Wecker aufgewacht und hätte gern noch weiter geschlafen. Dabei hatte ich schon 10 Stunden etwa.
Vielleicht musst du noch ganz kurz erklären, was zum Balta genau ist.
Genau, zum Balta ist ein Antiserotonin-Wiederaufnahmehemmer, beziehungsweise kennt man auch unter dem Wort Antidepressiva, wobei ich dieses Wort wirklich inzwischen sehr, sehr schrecklich finde, weil die Leute gleich erschreckt gucken, wenn du dieses Wort aussprichst.
Naja, das ist ja auch der Grund, warum ja, wir uns da auch so, ich meine, ich habe mich ja selber da lange dagegen gewehrt, einfach aus, ja, hauptsächlich aus Vorurteilen.
Habe ich jetzt gerade erschreckt gucken gesagt? Das liegt in meiner Müdigkeit. Das heißt natürlich erschrocken. Aber jetzt frage mich doch mal auf der Schmerzskala, wo ich bin.
Ja, hat es denn an deiner Schmerzskala irgendwas verändert?
Ja, ich bin vielleicht bei einer 0 bis 1 gerade.
Ach nee, echt jetzt?
Ja.
Das ist ja beneidenswert.
Absolut. Ich bin mega happy.
Okay.
Und also müde, aber happy.
Das ist allein darauf zurückzuführen?
Ja. Definitiv, also es ging schon am dritten oder vierten Tag los, dass das gewirkt hat und seitdem wirkt's. Also die Schmerzen kommen schon noch durch, wenn ich jetzt mich wieder überfordere, zu viel mache, zu viel mit Leuten draußen unterwegs bin und da einfach Stress habe oder irgendwie ja Bahn fahre und Koffer rumschlepp und so, dann kommen die Schmerzen schon noch durch, aber dann sehe ich sie wirklich als Indikator dafür, dass ich mich mal wieder zurückziehen sollte, mir wieder mehr Ruhe gönnen sollte, aber ansonsten bin ich schmerzfrei.
Naja, so sind ja Schmerzen eigentlich auch gedacht, vom Konzept her.
Ja.
Das ist ja eigentlich ganz gut so.
Ja, das stimmt.
Ja, dann weiß ich ja gar nicht, worüber wir jetzt noch reden sollen.
Aber wie ist es denn bei dir? Du hast ja wann angefangen, auch Antidepressiva zu nehmen?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Da müsste ich unseren Podcast nachhören. Das ist jetzt echt schon einige Wochen her. Kann ich dir gar nicht sagen. Wahrscheinlich schon 8 Wochen, 12 Wochen.
Irgendwie sowas. Lange schon.
Das ist schon eine ganze Weile, ja. Also ich habe schon vor dem Urlaub damit angefangen. Ja, ist echt schon eine ganze Weile.
Und bist du auch so müde?
Nee. Also die haben auf mich schon diesen Effekt, aber nur abends ganz kurzzeitig. Also nachdem ich die nehme, dauert so vielleicht eine halbe Stunde und dann werde ich so ein bisschen müde. Aber es ist jetzt auch nicht unaushaltbar. Also ich würde mir auch zutrauen, da noch Auto zu fahren oder irgendwie alles zu machen. Also es ist nicht so komatös müde.
Nee, also ich kann mich auch schon beherrschen, so ist nicht. Wenn ich jetzt ja draußen unterwegs bin oder so, falle ich jetzt nicht schlafend vom Stuhl, aber mein Bett schreit schon sehr laut nach mir und teilweise lege ich mich auch nachmittags noch mal ein paar Stunden hin. Ich meine, vielleicht hole ich jetzt auch den Schlaf meines kompletten Lebens nach gerade.
Das mit dem nachmittags mal hinlegen, das ist ja auch was ich irgendwie in den letzten 1-2 Jahren doch regelmäßiger mal gemacht habe, ja.
Ja, wir haben uns zum Thema Antidepressiva ja auch einen kompetenten Arzt dazu geholt, den ich interviewt habe, den, ja, ich sag's ja dann gleich jetzt im Einspieler eigentlich. Wollen wir uns das mal anhören?
Hören wir doch mal.
Zumindest den ersten Teil davon.
Ja.
Ja, ich begrüße jetzt den Falk Stierkart bei uns in der Schmerzenssache. Hallo Falk.
Hallo, grüßt euch. Freut mich, mit dir sprechen zu dürfen.
Ja, wir haben schon lange nicht mehr gesprochen. Wir kennen uns von den Nürnberger Nachrichten. Da machst du ja den DocPod.
Genau, mit Pablo.
Genau, ihr seid Ärzte, also du bist Allgemeinarzt. Der Pablo ist Psychiater, richtig?
Genau, der Pablo ist Psychiater. Ich bin Allgemeinarzt und Notfallmediziner.
Genau, und ihr redet über alle möglichen interessanten medizinischen Themen. Und das machen wir ja auch. Wir haben nur im Gegensatz zu euch ein einziges Thema.
Ihr habt ein Thema und darüber redet ihr regelmäßig, ja.
Genau, wir reden über Schmerzen und vor allem Rückenschmerzen. Und in unserer neuesten Folge geht es um das Thema Antidepressiva. Und da haben wir uns gedacht, holen wir uns mal deinen ärztlichen Rat und deine ärztliche Kompetenz. Es soll vor allem darum gehen, wie Antidepressiva in der Therapie mit chronischen Schmerzpatienten eingesetzt werden. Denn sowohl der Jürgen als auch ich haben uns jetzt beide relativ gleichzeitig dazu durchgerungen, es wirklich mal mit Antidepressiva zu versuchen. In niedriger Dosierung soll es ja wirklich gegen Schmerzen helfen. Der Jürgen hat von seinem Hausarzt Amitriptylin bekommen.
Amitriptylin, genau.
Und ich habe Cymbalta oder Cymbalta bekommen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Duloxetin, genau. Das ist spannend. Spannend. Ich kenne den Jürgen nicht, aber es sagt was über euch.
Das ist interessant. Ja, also ich habe das damals vor 3 Jahren in Erlangen im Schmerzzentrum schon empfohlen bekommen, habe aber jetzt erstmal alles andere ausprobiert, was man so ausprobieren kann. Die Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts wissen, was ich alles schon ausprobiert habe und der Jürgen auch. Und ich muss sagen, bis jetzt, ich nehme jetzt Cymbalta seit oder Duloxetin seit 3,5 Wochen etwa und ich bin die meiste Zeit über schmerzfrei. Also es ist wirklich, wirklich faszinierend.
Warum und hast du so lange gewartet?
Weil man doch wirklich viele Vorurteile hat gegen Antidepressiva. Erstens mal schon der Name. Man denkt sich halt, ich bin da nicht depressiv. Warum soll ich dann Antidepressiva nehmen? Dann hört man immer, dass man dick wird und dass es die Persönlichkeit verändert und dass es abhängig macht und so. Aber ja, jetzt, wo ich mehr darüber weiß und auch merke, dass es hilft, ärgere ich mich, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe, ganz ehrlich.
Das ist ganz witzig, weil gerade dieses Abhängigkeitsargument, das stimmt halt überhaupt nicht. Und wenn man sich das Nebenwirkungsprofil anschaut, jetzt zum Beispiel von so den klassischen Schmerzmitteln, Ibuprofen oder einige nehmen auch noch Aspirin oder andere Schmerzmittel aus dieser Substanzklasse, dann sind die Nebenwirkungen natürlich viel schlimmer bei regelmäßiger Einnahme dieser sogenannten NSARs, also nicht-steroidale Antirheumatika, als bei Antidepressiva. Also die Antidepressiva haben einen schlechten Ruf.
Das mit den Vorteilen ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob wir das schon ausführlich genug hier diskutiert haben, aber wir haben ja schon mehrmals darüber geredet. Aber tatsächlich war das für mich neu, dass die angeblich dick machen sollen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ach wirklich, und dass man dann so aufgedunsen aussieht, das hat man immer wieder früher bei Leuten gesehen, so, ach guck mal, der ist total dick geworden, sieht so aufgedunsen aus, der nimmt bestimmt Antidepressiva. Gut, ich bin in der Arztpraxis aufgewachsen, da war vielleicht sowas mehr ein Thema, aber davon hört man immer wieder, also ich habe mein ganzes Leben lang immer wieder davon gehört. Aber,
also ich habe das eher so bei, okay, Leute, die halt wirklich mit Depressionen zu kämpfen haben, da habe ich das immer so als, naja, das ist vielleicht ein Begleitproblem von dieser Krankheit. Dass die, also ich habe das nicht auf die Medikamente zurückgeführt. Das Einzige, was ich jetzt so gerade, ich kram gerade in meinem Kopf, bei Cortison ist es doch auch so, ne?
Ja, das genau. Stimmt.
Da würde ich das erwarten.
Also ich habe jetzt gelesen, dass es daran liegt, dass Leute, die depressiv sind, meistens nicht mehr essen. Also die haben keine Lust mehr zu essen, keinen Antrieb mehr zu essen. Und wenn sie dann die Antidepressiva nehmen und es ihnen besser geht, dann essen sie halt wieder ganz normal und werden das nehmen deshalb zu. Das heißt jetzt nicht, dass sie fett werden. Also vielleicht werden sie dann sogar normalgewichtig, wenn sie vorher untergewichtig waren oder so. Meistens ist es auch so, dass sie erstmal halt ein bisschen zunehmen, weil sie dann halt wieder die Motivation und die Lust am Essen wiederfinden. So. Und dass sich das dann aber einpendelt. Bei mir ist es allerdings andersrum. Also ich bin ein Stressesser. Das heißt, je länger ich jetzt ich arbeite jetzt seit 8 Jahren bei den Nürnberger Nachrichten und bin stetig, habe ich stetig zugenommen, einfach weil ich ja, gegen Stress angegessen habe und weil es bei mir auch hilft. Also wenn es im Büro stressiger wurde bei Schichtwechsel oder so, habe ich dann einfach irgendwas reingeschoben und dann habe ich gemerkt, dass mich das beruhigt.
Okay.
Und jetzt ist es aber so, seitdem ich jetzt die, oder dass es auch gegen die Schmerzen hilft, das habe ich teilweise auch festgestellt. Und jetzt, wo ich die Medikamente nehme und schmerzfrei bin, esse ich viel weniger und habe, ich habe jetzt, seitdem ich mein Sabbatical angefangen habe, im Januar, habe ich insgesamt 10 Kilo abgenommen. Wow. Und durch die Antidepressive habe ich auch nochmal 2-3 Kilo abgenommen.
Also tatsächlich habe ich neulich auch in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen, dass das bei Leuten zu Gewichtsverlust eigentlich eher geführt hat. Mhm. Ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Also ich habe immer so Phasen, wenn ich gut drauf bin, so dann mache ich immer mal so einen radikalen, ich esse jetzt keine Süßigkeiten und achte auf meine Ernährung Ding. Das zieht sich dann immer so über ein paar Wochen bis wenige Monate. Und wenn ich aber so schlechte Phasen habe, dann sage ich mir immer, naja Gott, jetzt musst du nicht auch noch übers Essen Gedanken machen, jetzt ist halt einfach so.
Mhm, ja. Ja, ich esse eigentlich, also ich habe immer bei jeder Gelegenheit gegessen, so auch als Belohnung und
genau.
Habe definitiv auch emotionalen Hunger verspürt. So. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich habe fast kein Hungergefühl mehr. Seltsam. Also das ist schon krass. Ja. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht vergesse zu essen und das kenne ich gar nicht von mir, weil vorher war Essen so das wichtigste Thema in meinem Leben. Also wenn ich fertig gegessen habe, dachte ich, wann kann ich das nächste Mal essen? Okay. Und immer wenn Leute gesagt haben, ja, Verwandte vor allem so, ja, du hast aber zugenommen oder sowas, das sagen ja eigentlich hauptsächlich auch nur Verwandte, andere trauen sich das ja gar nicht, dann habe ich gesagt, das hier ist mein diszipliniertes Ich, okay? Also ich könnte noch ganz anders aussehen, so. Aber es lag definitiv auch an den Schmerzen und naja, ich meine, was man auf jeden Fall bei uns sagen muss, das sagt der Falk auch später noch, dass in der Dosierung, in der wir die Antidepressiva nehmen, die nicht stimmungsaufhellend wirken. Und da stelle ich auch ehrlich gesagt nichts fest, außer dass ich halt natürlich besser drauf bin, weil ich keine Schmerzen mehr habe.
Naja, darüber haben wir ja auch schon geredet, ja. Als es bei mir angefangen hat. Das hat mir auch meine Ärztin damals ganz klar gesagt, das hat eigentlich in der Dosierung auf die Stimmung überhaupt keine Auswirkung. Wobei ich das nicht komplett unterschreiben kann. Also ich fühle mich schon gedämpft dadurch. So, ich habe es dir schon erzählt, mir fehlt dann, ich merke es vor allem beim Sport, so mir fehlt ein bisschen der Biss. Und das ist was, was mich nervt. So, das ist was, was ich, ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche ein bisschen Biss. So, ja, dann arbeite ich besser, dann fühle ich mich beim Sport wohler. So, das ist ein Gefühl, das finde ich irgendwie ganz widerlich.
Ich finde es total angenehm. Ich habe das Gefühl, mir ist alles so ein bisschen mehr wurscht.
Ja, das ist was ich eigentlich nett haben möchte. So.
Ich schon. Weil ich mir einfach zu viele Gedanken gemacht habe um alles.
Sollen wir mal reinhören, was er noch zu sagen hat?
Kannst du denn vielleicht erstmal kurz mir erklären, was denn der Unterschied ist zwischen Duloxetin und Amitriptylin?
Ja, das eine ist ein trizyklisches Antidepressivum. Das ist so eins von den, sagen wir mal, von der Substanzklasse, die es jetzt schon seit längerer Zeit oder seit sehr langem gibt.
Das ist das Amitriptylin, ne?
Das ist Amitriptylin, genau, das trizyklische. Das heißt nicht, dass es schlechter ist oder sowas. Das ist halt nur länger bekannt. Deins, das Duloxetin, das gehört zur Klasse der sogenannten selektiven Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren. Klingt furchtbar kompliziert, deswegen heißen die Dinger auch SNRIs. Und das ist jetzt auch nicht mehr so ganz neu, aber wirkt einfach auf einem anderen Weg in der Schmerzmodulation und natürlich auch in der Modulation von Depressionen. Denn was interessant ist, ist, dass 50% der Menschen, hat man in einer großen Studie zeigen können, 50% der Menschen, die Depressionen haben, klagen sekundär über chronische Schmerzen und 60% aller Menschen, die Schmerzen haben, klagen auch über Depressionen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Teufelskreis ist. Ein Teufelskreis aus Schmerzen und Anspannung, die natürlich auch in die Depressionen führen können und umgekehrt.
Aber damit hat es tatsächlich nichts zu tun, warum die wirken.
Das finde ich total spannend, weil es eigentlich, es klingt total logisch, aber da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Also, dass der Zusammenhang so klar und deutlich auch mess- und belegbar ist.
Ja, würdest du denn sagen, dass du depressiv warst?
Nee.
Ich auch nicht.
Deswegen hab ich mich ja auch so lange gewehrt gegen diese Antidepressiva.
Ja. Aber die Frage ist, wie definiert man Depressionen?
Naja, das ist wie mit so anderen Dingen und Krankheiten, das ist ein Spektrum. Also das gibt es, glaube ich, keine klare Grenze. Also das ist jetzt aber auch dünnes Eis, weil da kenne ich mich jetzt auch wirklich nicht besonders gut damit aus. Ja. Dann hören wir doch mal weiter.
Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die wirken nämlich nicht, weil sie die Depression behandeln. Man gibt die ja in der Schmerztherapie in deutlich niedrigerer Dosierung.
Ja, ich nehme nur 30 Milligramm am Tag.
Genau, und das wird sich wahrscheinlich nicht sehr auf deine Laune auswirken.
Nee, es
wird
gar
sich vermutlich schon, weil du weniger Schmerzen hast. Aber
ja, das auf jeden Fall, genau. Ja.
Es macht jetzt nicht so richtig viel mit dir, dass du sagst, boah, ich schwebe wie auf Wolke 7. Schmerz ist eine komplexe Sache. Wir haben irgendwann im Biologieunterricht früher mal gelernt, dass man sich schneidet und da gibt Schmerzrezeptoren in der Haut und die gehen dann ins Rückenmark und dann gehen die ins Hirn und dann empfindet man eben Schmerz. So, ja, Punkt.
Das ist der akute Schmerz, ne?
Ja, das ist, ja, aber auch chronischer Schmerz hat ja, da hört irgendwann dieser Stimulus auf, aber das Empfinden von Schmerz geht nicht weg. Aber das ist so die prinzipielle Vorstellung, wie wir uns Schmerz vorstellen. Mhm. Aber jetzt muss man sich überlegen, gibt ja Situationen, da würde man den gleichen Schmerz nicht gleich empfinden, wenn man zum Beispiel gerade mega gut drauf ist. Da merkt man es manchmal gar nicht. Oder wenn man extrem wütend ist oder wenn man in einem Fluchtreflex ist. Gibt ja Menschen, die mit großen Schmerzen, weil sie um ihr Leben rennen oder weil sonst irgendwas ist, wirklich krasse Dinge machen können, die wir eigentlich so gar nicht könnten. Oder Verliebte zum Beispiel, die spüren weniger intensive Schmerzen. Ja. Warum ist das so? Weil auf diesem Weg nach oben, und zwar nennt sich dieser Weg spinothalamischer Trakt, das bedeutet der Nerventrakt, der vom Rückenmark, Spino, zum Thalamus, also zu einer Verschaltungsstation im Hirn gelangt. Auf diesem Weg werden ganz viele Nervenfasern zugeschaltet. Das kann man sich vorstellen wie eine Autobahn oder wie ein Fluss. Am Anfang ist das ein kleines Bächlein und das Bächlein ist der Schmerz. Und dann kommen lauter kleine Seitenarme irgendwie zu dem Bächlein dazu und das wird immer größer und immer größer. Irgendwann ist es ein Fluss. Und der Fluss ist das, was im Hirn ankommt. Aber das ist nicht nur dieser Schmerzstimulus, der ja das Bächlein war, sondern die ganzen Seitenarme sind Verschaltungen, also Nervenzellen aus dem Hirn, die dem Schmerz eine Interpretationsebene geben. Die geben dem eine rationale Ebene, eine Gefühlsebene. Aus der Amygdala zum Beispiel kommen in diesen Trakt rein Nervenfasern, die Emotionen vermitteln. Und aus unserer Hirnrinde kommen zum Beispiel ganz rationale Informationen dazu. Was heißt das? Das heißt, das Schmerzerlebnis ist nicht gleich der Schmerz. Das gilt für den chronischen, aber auch für den akuten Schmerz. Und auf dieser Basis, also auf den zuführenden oder auf den Flüsslein und Bächlein, die in diese Schmerzfasern mit reingehen, wirken diese Antidepressiva und die können da sehr, sehr viel machen, denn erst durch unsere Emotionen, unsere Erinnerungen, unsere Rationalität wird gerade der chronische Schmerz erst richtig als das, was wir ihn empfinden, nämlich als Schmerz.
Also da sind wir ja aber im Grunde auch wieder bei diesem Gate-Control-Thema, oder? Also jetzt klingt mir doch sehr ähnlich.
Gate-Control-Thema, jetzt erwischst du mich aber.
Naja, das haben wir ja dann bei diesen Stromtherapien zum Beispiel schon drüber gesprochen, dass man einfach die Schmerzweiterleitung dadurch beeinflusst, dass man noch andere Reize über die Nerven mitschickt. Also dass der Anteil an Schmerzreiz quasi an der Gesamtwahrnehmung kleiner wird, so ein Stück weit. Oder? Also ich bin jetzt kein Biologe, aber das ist das, was ich jetzt da so rausgehört habe.
Ja, ich fand es sehr interessant und ich habe da auch gleich eine Geschichte zu, eine ganz praktische. Ich habe ja erzählt, dass ich inzwischen der Meinung bin, dass mein Schmerz gar nicht mehr im unteren Rücken liegt, sondern eher in der linken Hüfte, weil ich da eben vermehrt die Schmerzen spüre und dass ich dachte, vielleicht ist ja in meiner Hüfte irgendwas verkehrt. Jetzt habe ich meinen Orthopäden dazu überredet, dass ich ins MRT darf und ich war da jetzt auch und hatte voll die Hoffnung, dass jetzt festgestellt wird, dass ich in der Hüfte irgendwas habe, eine Knorpelschädigung oder dass die Knochen nicht richtig sitzen und so. Ja, was kam dabei heraus? Kannst du es dir schon denken?
Ja, dass das nicht den Tatsachen entspricht.
Ja, meine Hüfte ist perfekt. Ich habe eine wunderschöne Hüfte. Die Knochen sitzen perfekt ineinander, keinerlei Knorpelschäden, super gute Muskeln auch wegen Yoga. Der Radiologe konnte nichts finden, der Orthopäde auch nicht. Da war ich total, also ich war echt dann ratlos und war auch dann, kam mir dann so blöd vor. So, wie kam mir vor wie eine Simulantin, ja. Und habe zum Orthopäden gesagt, ja, aber ich habe doch die Schmerzen in der Hüfte. Und hat er gemeint, naja, das kann halt wirklich das Schmerzgedächtnis sein. Und er würde da jetzt nichts weiter machen, sondern wirklich die Antidepressiva nehmen, weil die eben auch das Schmerzgedächtnis löschen können, angeblich. Mhm.
Naja, also ich ist ja bei mir schon auch so, ne, dass ich, also die Nerven, die ziehen sich ja da relativ weit dann in die Beine runter zum Beispiel. Ne? Ich habe auch Schmerzen manchmal im Knie, so, wo ich hatte noch nie Schwierigkeiten mit meinem Knie. So. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich da zum Arzt gehen würde und MRT machen lassen würde, würde der auch sagen, Knie ist komplett in Ordnung. Genauso auch meine Schulter. Seit ich die Probleme mit den Nackenschmerzen habe, habe ich auch unglaubliche Schmerzen in der Schulter oft. Ja, die habe ich auch schon mal röntgen lassen, auch schon mal irgendwie genau überprüfen lassen. Alles okay. Also das, ja, ich glaube, dass das auch nicht immer so zweifelsfrei, subjektiv richtig zu verorten ist, wenn man so einen Schmerz hat, der jetzt nicht so dem Akutschmerz entspricht. Mhm.
Ja, er meinte halt, es kann von einer früheren Verletzung herrühren, die aber schon längst ausgeheilt ist, aber der Schmerz ist noch da.
Aber das ist doch dann auch komisch, wenn der dann mal vielleicht auch zwischendrin weg war und jetzt dann wieder
da ist. Nee, das ist der Schmerz, der seit 6 Jahren
da ist. Ach so, der war immer da, okay.
Ja, ja. Aber ich habe den immer im unteren Rücken verortet oder ich dachte, der kommt aus dem unteren Rücken und habe mich nur um den unteren Rücken gekümmert. Und dann kam ja auch raus, dass ich da einen Bandscheibenvorfall habe, aber der Orthopäde meinte, dass der eher nach rechts wirken müsste und nicht nach links. Aber ich hatte ja den Schmerz im unteren Rücken links und der ist auch definitiv hinten unten. Aber es hat sich halt rauskristallisiert durch mein besseres Körperbewusstsein, durch Yoga, dass der Schmerz vor allem auch vorne rum sitzt, also durch die Hüfte durchgeht, in der Leiste sitzt. Und wie gesagt, da ist aber nichts.
Ja. Ja, auch ein Thema, das mir immer wieder begegnet. So, dass eine Diagnose dich auch nur bedingt weiterbringt. Also auch eine Bandscheibendiagnose, das ist was, wo ich mittlerweile würde ich jedem dazu raten, oder mache ich auch bei jeder Gelegenheit, den Leuten dazu raten, sich das gar nicht mal so prophylaktisch irgendwie die Bandscheiben untersuchen zu lassen. Oder auch wenn da kleine Schwierigkeiten sind, jetzt nicht sofort irgendwie ein MRT und alles anzufertigen, weil wenn man dann so eine Diagnose hat, okay, da ist jetzt eine Bandscheibe kaputt, so dann steht man da und weiß nicht, was man damit anfangen soll.
Ja, es hat mir auch überhaupt nichts geholfen, das zu wissen.
Ja, also
weil ich nicht weiß, was der machen soll, ob der überhaupt irgendwas macht.
Ja, genau, weil der Zusammenhang nicht klar ist. Also das ist was, das hätte ich auch nie gedacht. So für mich war das so ganz einfach, ja, 1 und 0. Okay, da ist eine Bandscheibe kaputt, das passt zu meinem Schmerzbild, also hängt das zusammen und deswegen muss die jetzt raus. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch genauso machen würde.
Ja, bei mir passt es eben nicht zum Schmerzbild und das ist halt besonders seltsam. Aber wie gesagt, der Orthopäde, der ist optimistisch, dass das mit den Antidepressiven helfen könnte. Ich habe ihn auch gefragt, wie lange ich die nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob du da von deinem Hausarzt was gesagt bekommen hast zu dem Thema. Ich erstmal nicht, aber der Orthopäde meinte, so 3 Monate sollte ich es versuchen, also sollte ich sie nehmen und dann mal wieder ausschleichen und gucken, ob der Schmerz noch da ist.
Ich glaube, da hören wir uns auch lieber an, was der Profi zu dem Thema zu sagen hat, oder?
Habe ich das jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt? Es ist nämlich echt kompliziert.
Es ist kompliziert, ja. Mein Hirn raucht schon, vor allem bei diesen Temperaturen, gerade in meiner Dachgeschosswohnung.
Irre, oder? Wie viel Grad hast du?
Ich weiß es nicht. Mein Kokosöl ist sehr flüssig. Das ist so mein Temperaturmesser. Also hat es auf jeden Fall über 25 Grad.
ja.
Aber es fühlt sich gerade an wie 35, denke ich.
So das ist furchtbar.
Ja, also ist es so, dass die Antidepressiva dafür sorgen, dass ich den Schmerz nicht so richtig wahrnehme? Oder machen die aus der Autobahn wieder einen Bächlein? Oder machen die, dass mir der Schmerz egal ist? So richtig verstanden habe ich es nicht.
Okay, nein, also die Antidepressiva sorgen dafür, dass du den Schmerz anders interpretierst.
Ah, okay.
Dein Hirn interpretiert den Schmerz anders. Der Schmerzstimulus ist weiterhin da, beziehungsweise bei chronischen Schmerzen fehlt der ja sogar manchmal. Also
genau,
zumindest der nachvollziehbare.
Schmerzgedächtnis, ne?
Genau, und da, das hat ja auch was damit zu tun, ne? Das sind dann die Erinnerungen, die aus den tieferen Hirnschichten eben in diese Bahn, in diesen spinothalamischen Trakt einfließen. Und auf der Ebene modulieren die Antidepressiva. Das bedeutet, sie sorgen dafür, dass Schmerz gibt es ja nicht. Ne? Also Schmerz, das ist ja nicht irgendwie ein das ist falsch ausgedrückt, da werden mich jetzt viele Leute umbringen. Schmerz gibt es natürlich, aber es ist nichts Substanzielles, sondern Schmerz ist eine Wahrnehmung des Gehirns. Wenn man bestimmte Hirnbahnen einfach durchschneidet, dann nehmen wir keinen Schmerz mehr wahr.
Also ist Schmerz relativ?
Schmerz ist relativ, na klar. Mhm. Schmerz ist, sagt, irgendwo im Körper ist was passiert. Das ist zumindest das akute Schmerzereignis. Und das Hirn soll gewarnt werden mit einem sehr unangenehmen Gefühl, das ist der Schmerz, soll davor gewarnt werden, dass dieser Stimulus, der vermutlich irgendwie den Organismus schädigt, weitergeht. Ja, ich greife auf die heiße Herdplatte und mein Hirn weiß sofort, das ist nicht so gut. So. Aber es ist nur eine Wahrnehmung, es ist nur eine Interpretation. Die Nervenzellen sagen, hier ist was nicht in Ordnung, und auf diesem Weg von der Hand, die auf der heißen Herdplatte liegt, ins Hirn wird dieser Stimulus millionenmal mit Interpretationen überfrachtet. Und das, was oben ankommt, das ist bei jedem was anderes.
Okay, deswegen ist Schmerzempfinden auch so unterschiedlich und so schwer messbar,
genau.
Vor allem auch, ne?
Ja, unsere Messmethoden sind ja sehr rudimentär. Wir haben eine Schmerzskala von 1 bis 10 oder eine Smiley-Skala für Kinder. Und das sind unsere mehr oder weniger objektiven Messmethoden.
Ich bin übrigens dafür, dass wir demnächst auch auf die Smiley-Skala umsteigen.
Ja, habe ich mir auch gedacht, das ist viel schöner. Aber die kann man, glaube ich, so schlecht ausdrücken, also hier im Podcast zumindest.
Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Vielleicht können wir Smileys vertonen. Ich mach mal weiter.
Schmerz ist was extrem Individuelles und das kennen wir ja auch. Es gibt Menschen, Beispiel Tattoo-Stechen. Das empfinden einige als furchtbar schmerzhaft und andere überhaupt nicht. Und wer empfindet als weniger schmerzhaft? Diejenigen, die das schon öfters gemacht haben. Und das liegt eben an diesen Fasern, die in diesen Trakt reinziehen und den Schmerz modulieren und die Interpretation des Hirns im Endeffekt modulieren oder verändern. Und genau da setzen die Antidepressiva an.
Und wo genau im Hirn setzen die an, beziehungsweise inwiefern verändern die Interpretation?
Na, die machen ganz verschiedene Sachen. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass Noradrenalin, ein wichtiger Botenstoff für diese Nervenzellen, länger im synaptischen Spalt verbleibt und damit bestimmte Stimuli, die kommen, entweder erhöht oder erniedrigt. Dasselbe funktioniert mit Serotonin und Dopamin. Das ist sehr, sehr kompliziert, weil nämlich diese Stimuli, die praktisch in diesen Trakt reinfließen, die können stimulierend oder deprimierend sein. Das heißt, jede einzelne Nervenfaser kann den Schmerz wiederum entweder verstärken oder reduzieren. Und das machen die über Neurotransmitter. Das sind ganz, ganz kleine Moleküle, die von einer Nervenzelle zur anderen die Information, da fließt Strom, weil nichts anderes ist, Information übertragen. Und je nachdem, wie lange diese Neurotransmitter ausgeschüttet bleiben, ist der Stimulus entweder stärker oder schwächer. Mhm. Und dann kann man, wie gesagt, verschiedene, deswegen finde ich das sehr lustig, was du vorhin gesagt hast, verschiedene Antidepressiva geben. Und ganz allgemein gilt, das kann man jetzt natürlich nicht 100% auf den speziellen Fall runterbrechen, aber ganz allgemein gilt, dass die trizyklischen Antidepressiva eher etwas schlaffördernd, etwas dämpfend wirken und die anderen, die du nimmst, diese SNRIs zum Beispiel, eher etwas nicht aufputschend, aber anregend wirken. Ja? Mhm. Also man würde das eine eher bei Menschen geben, die sowieso schon sehr aktiv sind und eigentlich eher zum Overdrive neigen. Denen würde man wahrscheinlich eher trizyklische Antidepressiva geben und den Menschen, die so ein bisschen einen Anstupser brauchen, den würde man dann tendenziell eher die anderen geben.
Das ist echt interessant.
Das finde ich auch echt interessant, weil das ja auch einiges über das Verhältnis meiner Hausärztin zu mir irgendwie sagt oder ihre Einschätzung mir gegenüber.
Ja, und das deckt sich auch mit meiner Einschätzung. Ich sag ja auch immer so, Mensch Jürgen, ey, mach doch mal Yoga, immer dieses Klettern und Gleitschirmfliegen, das ist doch voll stressig.
Aber das passt ja jetzt, also bei mir würde ich sagen, passt das zu meiner Wahrnehmung von dem Ganzen. Also ich fühle mich tatsächlich eher so ein bisschen in Watte gepackt und eher ein bisschen gebremst und so, als wäre, warst du schon mal mit Klamotten im Wasser, wenn man dann irgendwie versucht, sich so zu bewegen und es ist so zusätzlich schwer und man kommt dann raus und alles ist nass und schwer und es ist alles so langsam, Gott, so ungefähr.
Ja, furchtbares Bild.
Ja, aber irgendwie so fühlt sich das mitunter an. Also das ist jetzt auch nicht nonstop so, aber so ein bisschen. Und du beschreibst ja aber was Ähnliches. Du sagst ja, du bist total müde.
Ja, ich meine, ich mache schon sehr viel, so ist nicht. Also ich bin ja gerade sabbatical-mäßig viel in Berlin und ich gehe schon oft raus, treffe Leute und gehe zu Veranstaltungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur im Bett liege und schlaf. Und ich schaff's auch jeden Tag zum Yoga. Also das ist ziemlich krass, jeden Tag zum Yoga zu gehen, ja. Aber ich brauche einfach wahnsinnig viel Schlaf und Ruhe, was mir aber gut tut und was mein Körper vielleicht braucht. Und ja, eventuell bin ich da vorher auch drüber hinweggegangen. Also ich seh das ein bisschen skeptisch, weil im Schmerzzentrum, die mir zum Balter empfohlen haben, die haben gesagt, Frau Hahn, Sie müssen ein bisschen runterfahren, Sie sollten zweimal die Woche allein daheim bleiben und Sie machen einfach sehr viel. Deswegen weiß ich nicht. Aber natürlich bin ich als Mensch wirklich immer eher sehr, sehr ruhig und gelassen und eher so, als ob ich einen Anstupser bräuchte, wobei es in mir drin immer ganz anders aussieht. Also das wirkt halt immer nach außen so, als ob ich wahnsinnig gelassen bin. Aber
ja, aber das ist ja die Frage, hat dich dein Arzt vor die Wahl gestellt?
Nee, gar nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die gesagt haben, hey, zum Balter ist das modernste Antidepressivum oder so, dass es auch andere Gründe gibt, es zu verordnen.
Kann natürlich sein, aber das finde ich jetzt schon auch einen interessanten Gedanken, ja, dass sie da irgendwie wirklich zwei ähnliche, oder ähnlich sind sie wahrscheinlich gar nicht, aber zwei vergleichbare Wirkstoffe haben mit unterschiedlichen Nebeneffekten und dann anhand deiner Persönlichkeit auswählen können.
Aber die Frage ist doch in der Dosierung, in der wir das nehmen, ob das dann wirklich so zutrifft.
Das ist auch nochmal eine Frage, aber wie gesagt, es passt in das Bild, das ich von dem ganzen Thema für mich habe.
Ja, für mich absolut auch.
Das habe ich heute extra nochmal in einem sehr guten Fachartikel recherchiert. Das ist interessant und insofern ist das lustig, dass du das ganz am Anfang gesagt hast, weil es sagt eine Menge über euch aus.
Ja, ich mache die ganze Zeit Yoga und der Jürgen, der ist die ganze Zeit am Klettern und Gleitschirmfliegen und so.
Insofern. Ja, das ist doch irgendwie ganz passend, ne?
Ja, schon. Wobei ich schon sagen muss, dass die zum Balter mich relativ müde machen. Oder ich nehme es als Ausrede her, um den ganzen Tag schlafen zu können. Ich weiß es nicht.
Jeder reagiert natürlich individuell und man muss halt auch einfach sagen, 42 Grad machen auch nicht gerade munter. Ja, und wenn du das erst seit ein paar Wochen nimmst und zurzeit ist ja wirklich, also das muss sich erst einspielen und sowas dauert ja auch. Wir reden hier von der Modulation des zentralen Nervensystems. Das geht nicht einfach ad hoc, zack, von heute auf morgen wie bei einer Blutdrucktablette. Ja. Das sind ja hochkomplexe Vorgänge, die wir muss man auch ehrlich sagen, bis ins Detail auch nicht verstanden haben. Das, was ich gerade erzählt habe, ist ja alles sehr abstrakt und ja, da sind Millionen, Milliarden Nervenzellen verschaltet und wir können nicht jedes einzelne Molekül in der Steuerung dieser Nervenzellen, also nicht jedes von diesen Steuerungs- und Transmissionsmolekülen, wie zum Beispiel Noradrenalin oder sowas, die können wir ja nicht alle beeinflussen. Mhm. Deswegen ist das sehr abstrakt und wir machen das, was möglich ist, aber das ist natürlich keine super zielgerichtete Therapie, sondern das ist einfach eine Neuromodulationstherapie, von der wir wissen, sie funktioniert, aber die wir nur sehr grobschlächtig steuern können. Das ist wie, wenn man bei unserem Beispiel mit dem Flüsslein bleibt, wie wenn man einen Staudamm baut. Ja, da kann man auch grundsätzlich was verändern, aber man kann es schlecht steuern. Mhm. Aber es hilft.
Ja, es hilft. Also ich kann es bezeugen, beim Jürgen hilft es auch.
Und ich man sagt ja, wer heilt, hat recht, ne?
Ja, genau. Aber es ist wirklich faszinierend. Was ich noch auch krass finde irgendwie, ist, dass man sich 2-3 Wochen dran gewöhnen muss, dass man die aber auch auf jeden Fall 2-3 Wochen lang ausschleichen muss, wenn man sie absetzt. Ne? Man kann sie nicht von heute auf morgen absetzen.
Richtig.
Das setzen genau. Viele mit einer gewissen Abhängigkeit gleich, aber das ist nicht der Fall, oder?
Überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Also das ist generell bei Medikamenten, es gibt ganz wenige Medikamente, die man einfach absetzen kann. Ja? Mhm. Auch Blutdruckmedikamente muss man ausschleichen und bei Medikamenten, die auf hormoneller Ebene im Hirn wirken, sollte man die Hirnchemie nicht einfach so ganz plötzlich wieder verändern. Schilddrüsentabletten muss man ausschleichen und einschleichen. Also das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun, sondern das ist einfach eigentlich eine ganz normale Vorgehensweise bei der Gabe der meisten Medikamente.
Die Frage ist natürlich auch, wie lange muss man die nehmen? Das hat mir jetzt mein Hausarzt noch gar nicht so genau gesagt. Ich habe am Montag einen Termin bei ihm. Dann wird er mir ein neues Rezept geben, wird meine Leberwerte checken. Aber wie lang ich jetzt diese Medikamente nehmen muss, habe ich noch keine Ahnung.
Naja, ehrlicherweise ist es so, erinnere mich da an einen Vortrag von einem sehr guten Neuropsychologen, den ich mal gehört habe und der forscht eben zum Thema chronische Schmerzen. Das ist interessante Geschichte gewesen. Und der hat klar gesagt, das ist eigentlich eine dauerhafte Medikation und das ist bei chronischen Schmerzen, also wenn Schmerzen länger als ein halbes Jahr, 4 Monate, ein halbes Jahr, 8 Monate bleiben, ist es sinnvoll und wichtig, dem Patienten von Anfang an zu sagen, das geht nicht mehr weg und selbiges gilt ehrlicherweise auch für die Medikation.
Wie geht's dir denn mit dem Gedanken, dass du das jetzt im Grunde dauerhaft nehmen musst?
Gar nicht gut. Das will ich nicht.
Hm.
Du?
Ja, genauso. Also das ist, es fällt mir, glaube ich, an dem Punkt noch immer schwer, mir einzugestehen, dass ich krank bin.
Mhm. Ja, also ich finde es auch nochmal ein bisschen zu einem früheren Zeitpunkt des Interviews zu gehen, krass, dass wirklich das zentrale Nervensystem moduliert wird und dass es ein wahnsinnig komplexer hormoneller Vorgang ist, den keiner so genau kennt auch, also selbst die Ärzte nicht.
Ja,
oder?
Aber das ist dann doch schon auch was, was wieder so ein bisschen die Vorurteile auch bestärkt, ne, an der Stelle.
Ja.
Also das war schon Teil der Überlegung, warum ich mich da gesträubt habe am Anfang.
Ja, also da passiert gerade wahnsinnig viel in unserem Körper.
Ja, also Dinge, die irgendwie in meinem Kopf wirken, mhm. so dass sich da Dinge verändern und wahrscheinlich auch nachhaltig verändern, das ist schon eine sehr, sehr seltsame Vorstellung.
Genau, aber ich denke halt mit meinen ganzen Hormonen, und damit meine ich jetzt nicht weibliche Hormone, sondern eben Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, war irgendwas nicht in Ordnung. Also irgendwas ist irgendwann mal aus dem Gleichgewicht geraten und die Medikamente bringen es wieder ins Gleichgewicht. Mhm. Also so sehe ich das. Es ist praktisch wie so ein Reboot des Systems. Und wenn man es so sieht, ist das eigentlich sehr positiv, ne?
Ja, naja, also ja. Und ich meine, man hat dann immer Angst vor irgendwie Nebenwirkungen und wenn man Dinge irgendwie lang nimmt, also nicht nur vor der eigentlichen Wirkung, das ist da an der Stelle ja schon was mir auch ein bisschen Angst macht, aber auch was halt damit einhergeht. Aber ich weiß nicht mehr genau wer, aber am Anfang dieses Podcasts hat irgendeiner mal zu mir gesagt, naja, du darfst nicht vergessen, dass Schmerz auch Nebenwirkungen hat.
Allerdings, und der Falk hat auch gesagt, dass Schmerzmittel, die man dauerhaft nimmt, viel schlimmere Nebenwirkungen haben als Antidepressiva. Und dass ich jetzt so müde bin, sorry, das glaube ich, das gibt sich noch, weil halt gerade bei mir im Körper so viel umgebaut wird, ist doch eigentlich auch klar, dass ich müde bin.
Das hatte ich zum Beispiel ganz am Anfang extrem, als ich diese Opiate angefangen habe. Die ersten, also das ging wirklich über bestimmt 4 Wochen, dass ich total groggy war den Tag über. Also ich meine, da war es auch relativ heiß und da war auch gerade mit meiner neu begonnenen Selbstständigkeit relativ viel los. Das hat da sicherlich auch mit reingespielt, aber ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich da oft gedacht habe, also wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, dann muss ich eine andere Lösung finden.
Aber es hat sich gegeben oder du hast dich dran gewöhnt?
Das hat sich tatsächlich bis zu einem gewissen Grad gegeben, ja. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur damit abgefunden. Aber nee, es stimmt nicht. Also ich bin schon wieder aktiver als in der Anfangszeit. So, das merke ich schon.
Gut. Und meinst du nicht, du kannst dich eventuell nur auf die Antidepressiva verlassen und die Schmerzmittel weglassen?
Naja, wir haben jetzt noch nicht über meine Schmerzskala heute geredet.
Richtig, ja. Wo bist du?
Bei einer 7.
Ui.
Also das ist, ich habe ja das letzte Mal, als wir gesprochen haben, gesagt, dass ich auch gar nicht genau weiß, welche Maßnahme jetzt gefruchtet hat und was jetzt tatsächlich bei mir einen Unterschied gemacht hat. Und ich hatte den Eindruck, dass es einfach die Kombination aus all dem war. Mhm. Und also irgendwas passt jetzt offensichtlich nicht mehr so gut. Ich weiß nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die letzten Spritzen, die ich bekommen habe, dass die nicht so gut gewirkt haben wie das Mal zuvor. Und von daher würde ich jetzt gerade im Moment, wenn du mich heute fragst, die Wirkung gar nicht mehr so stark auf die Antidepressiva zurückführen. Die haben, also scheinbar machen die bei mir nur einen Teil davon aus. Hm. Vielleicht sogar nur einen relativ kleinen.
Könnte die Dosis auch erhöhen noch, das geht ja noch.
Ja, naja, gut, aber dann hast du ja tatsächlich auch mehrere Effekte noch, die du vielleicht nicht haben willst.
Ja, noch mehr Nebenwirkungen meinst du?
Genau.
Hm. Aber lass uns noch mal kurz über die Dauer der Einnahme reden. Also mein Orthopäde hat ja gesagt, 2-3 Monate und dann mal gucken, ob der Schmerz noch da ist. Falk sagt jetzt für immer. Aber ich würde mich da eher schon an die Empfehlung meines Orthopäden halten wollen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das mein Leben lang notwendig sein muss. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass ich aufgrund der Antidepressiva jetzt auch seit 5 Wochen kein Alkohol mehr trinke. Und das ist zwar super, super gut, es macht mir voll viel Spaß und es geht auch gut. Und ich überlege auch, das beizubehalten, ob jetzt mit oder ohne den Medikamenten. Aber es greift schon stark in mein Leben ein. Also alle fragen mich, was los ist. Und ich muss die ganze Zeit irgendwie erklären und weiß immer nicht, ob ich die Wahrheit sagen soll oder ob ich einfach sagen soll, ich mache halt gerade eine Alkoholpause. Also es nervt schon extrem. Deswegen, also sich jetzt auch vorzustellen, das ganze Leben lang kein Alkohol mehr zu trinken, ist schon auch hart irgendwie.
Ja, geht mir ganz genauso. Also mich da bevormunden zu lassen, das nervt mich hauptsächlich. Also da geht es mir gar nicht darum, dass ich viel Alkohol trinke, weil das hat bei mir wirklich in den letzten Jahren sowieso ganz schön abgenommen. Aber mir das so vorschreiben zu lassen auf so eine Art, das finde ich schon auch ziemlich doof. Ja. Ja, also das mit dem Leben lang einnehmen, ich weiß nicht, ich war da ja, also das war gar nicht wirklich Thema bei meiner Hausärztin, als sie mir das verschrieben hat, aber ich bin da ja mit diesen anderen Medikamenten eigentlich, habe ich mich ja an der Stelle damit gedanklich schon auseinandergesetzt. Also da ist ja eigentlich schon klar, das ist was man langfristig nimmt. So, das ist jetzt nichts, um mal irgendwie kurzen, keine Ahnung, irgendeinen Kreislauf zu durchbrechen, sondern das verschreibt man eigentlich sowieso nur, wenn die Aussichten so sind, dass das jetzt bleibt.
Oh Gott, hör auf. Also ich sehe das noch als Kreislauf durchbrechen, aber ja, mal schauen, ich probiere es halt mal aus. Wenn die Schmerzen dann zurückkommen, dann werde ich mich auch mit dem Gedanken anfreunden müssen.
Ja, ist schwer.
Ja.
Aus Erfahrung kann ich sagen, ist schwer.
Ja, dann lass uns mal weiterhören.
Also meinst du, wir müssen das unser Leben lang nehmen?
Zumindest jetzt erstmal länger. Ihr seid beide sehr jung, ihr werdet zwangsläufig irgendwann mal auf die Idee kommen, dass es vielleicht jetzt nicht mehr notwendig ist.
Ja.
Und ob das funktioniert oder nicht, Ich glaube, das ist sehr individuell.
Muss man ausprobieren dann, ne?
Muss man ausprobieren. Aber es ist auf keinen Fall wie eine Schmerztablette, die man halt mal einwirft, wenn man Schmerzen hat. Ja. Sondern es ist halt einfach eine Dauertherapie.
Ja. Ja.
Aber hey, besser als Schmerzen.
Ja, absolut. Also ich bin super, super happy, wirklich. Also zwischendurch, wenn ich mich überfordere, kommen die Schmerzen doch noch durch. Aber dann weiß ich, hey Lisa, chill mal wieder, ja.
Hey, da gibt es ja gar keinen Grund mehr für einen Schmerz-Podcast dann irgendwann.
Ja,
wenn du keinen Schmerz mehr hast, ist echt doof.
Ja, wir dürfen gar nicht geheilt werden.
Genau, das ist
ganz schlecht. Wir tun alles, um nicht geheilt zu werden. Nein, Quatsch. Also ja. Ich freue mich drauf, mit dem Jürgen jetzt da weiterzureden über dieses Thema anhand deines Inputs. Vielen, vielen Dank.
Ich grüße unbekannterweise.
Das war super interessant. Danke, dass du dich dazu geäußert hast.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, du kannst uns auch gerne mal mich oder den Jürgen in den DocPod einladen.
Das machen wir unbedingt. Ja. Doch, das machen wir unbedingt. Das ist cool. Muss ich gleich mal mit Pablo drüber sprechen.
Ja, der Pablo ist ja Psychiater, das passt ja auch noch voll dazu.
Pablo ist Psychiater, ein ganz verrückter Psychiater. Schöne Grüße an Jürgen.
Ja, das sage ich eben. Danke, lieber Falk, und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Schöne Grüße vom Falk, soll ich das sagen.
Ja, dann auch ja von mir viele Grüße zurück und vielen Dank dafür. Das war doch sehr spannend und ich freue mich schon auf die Einladung in den DocPod. Das wird sicherlich auch spektakulär, mich mal on-air therapieren zu lassen.
Genau.
Deprimierende Aussichten.
Ja, aber ich muss im Allgemeinen sagen, dass ich mit den Antidepressiva niemals angefangen hätte, wenn du nicht als Vorbild fungiert hättest.
Naja, dann hat es ja da auf jeden Fall schon mal was gebracht. Also
ja.
Ich für mich, ich war jetzt aber auch vor dem Interview schon eigentlich gedanklich bei dem Schritt zu sagen, okay, das ist es noch nicht so. Ich freue mich eigentlich jetzt eher auf die nächste Maßnahme, die ich ausprobiere.
Und was soll das sein?
Ich werde mir jetzt die Nerven dann mal veröden lassen.
Ui.
Also das klingt brutaler, als es ist. Das ist was, das wächst dann auch über die Zeit wieder zusammen. Aber das ist im Grunde, bringt dir das den gleichen Effekt wie diese Infiltrationsspritzen, nur über einen längeren Zeitraum.
Mhm. Und wie invasiv ist das?
Also das gibt Ärzte wohl, die das ambulant machen, so bei so lokaler Betäubung. Aber ich lasse mich da schon wirklich einweisen und komplett betäuben.
Wow. Mhm.
Genau, also das ist.
Hat das mit Laser gemacht oder wie?
Nee, tatsächlich bin ich im Internet da ein bisschen drüber gestolpert, dass es oft mit Kälte gemacht wird, aber mein Arzt, der würde das mit Wärme machen, also mit Hitze.
Das klingt aber nach Laser. Ich musste an dieser Stelle sagen, dass ich mir schon mal habe Krampfadern öden lassen bei der Hautärztin. Und das war mit Laser, es war super schmerzhaft.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Laser gebündeltes Licht, irgendwie gebündelte Energie und ob das dann wirklich eins zu eins ist, aber es ist auch egal an der Stelle. Also es ist irgendwie ein Prozedere, um Nerven, naja, abzutöten und irgendwie die Weiterleitung zu unterbrechen. Also Voraussetzung dafür ist, dass halt diese Spritzen wirken, weil man da eben dann sagen kann, okay, also wir haben jetzt hier den Bereich offensichtlich identifiziert, das sind diese Nervenbahnen, die jetzt kurzfristig betäubt sind, die irgendwo die Schmerzen weiterleiten. Und das ist dann so die Grundvoraussetzung, dass man das überhaupt dann machen kann in der Form oder dass man das überhaupt macht. Und das ist jetzt, glaube ich, das, wo ich so ein bisschen Hoffnung drauf setze, wobei ich mir immer wieder sage, ey, setz nicht zu große Hoffnungen auf irgendwas.
Irgendwas. Mhm. Wir wurden ja schon oft genug enttäuscht.
Genau. Und also ich bin auch gedanklich über diesen, ich weiß nicht, du hast ja das gehört, was ich das letzte Mal über diese SCS-Sonde erfahren habe. Das ist auch was, das noch irgendwo in mir schlummert, was wahrscheinlich auch noch irgendwann mal vielleicht an die Reihe kommt.
Ja.
Weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Also es bleibt spannend bei uns im Podcast. Es ist jetzt nicht so, dass wir aufhören, weil ich auf einer Schmerzskala bei 0 bis 1 bin, was der Falk ja irgendwie vermutet hatte.
Ja, das wäre jetzt schon ein bisschen schade dann, ja.
Ja.
Naja gut, aber ich meine, wir sind ja mit der Mission ausgezogen, auf die Suche zu gehen und das ist ja umso schöner zu sehen, dass es zumindest bei dir dann schon mal erfolgreich war, diese Suche.
Bis jetzt, ja.
Ja, ja, gut, wir waren immer nur, ja, bisher war alles immer nur temporär, ja, das stimmt.
Genau, also ich habe auch die Sorge, dass sich der Körper auch an die Antidepressiva gewöhnen kann und dann sagt, nö, wirkt jetzt nicht mehr oder so.
Also würde mich sehr...
Aber dann, sorry. Ja, würde mich auch wundern.
Nee, ich wollte jetzt sagen, es würde mich sehr interessieren, wenn jemand da, also einmal Erfahrungen gesammelt hat in der Schmerztherapie mit solchen Medikamenten oder eben auch im Umgang mit Depressionen. Also ob da dann auch eine veränderte Schmerzwahrnehmung vielleicht mit der Einnahme von solchen Tabletten einherging. Also wenn da draußen bei euch irgendjemand Erfahrungen hat, gerne uns mal schreiben oder mal auf den AB quatschen. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, das finde ich auch interessant. Ja, und ich würde jetzt am liebsten gern wieder ins Bett gehen.
Ich dachte, du wolltest noch diesen Podcast schneiden.
Stimmt, das muss ich auch noch machen. Das mache ich heute Abend dann, wenn ich kurz mal wach bin.
Genau. Jetzt lassen wir mal das Outro laufen und dann klären wir das noch, wer jetzt anfängt zu schneiden. Okay. Also, dann schmerzliche Grüße.
Schmerzliche Grüße. Ciao.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.